Redet Gott heute noch zu uns? Ja, ihr sagt jetzt einfach so, ja, das kann man immer leicht sagen. Aber erlebt ihr das im Gebet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Gebet, auch wie wir gerade eben gebetet haben, ist ja so, wir reden zu Gott, dann redet erst der eine, dann redet der Nächste, dann redet der Nächste. Und wir führen irgendwie so ganz viele Monologe zu Gott. Aber wann redet Gott zu uns? Oder auch, also ich kenne es nicht, dass Leute sagen, ja Gott, das ist ganz klar, man kann zu ihm reden und er redet zu einem. Ist ja nicht so, dass jetzt auch die Nichtchristen oder unsere anderen Freunde sagen würden, ja, du hast ja einen Draht zu Gott, Gott redet ja ganz oft zu dir. Sondern die würden ja eher sagen, ja, du spinnst doch mit deinem Gott, du hast dann ein paar Gebete, die du mal zu dem redest und dann hast du irgendwelche Gefühlsemotionen, aber es gibt keinen Gott oder Gott redet auch nicht. Und wie können wir dann sagen oder behaupten, ja, Gott redet zu mir, wenn wir nicht mal auch wirklich erfahren, dass Gott wirklich mit seiner kräftigen Stimme zu uns redet? Oder erfahren wir das, dass Gott wirklich, dass wir ins Gebet mit Gott gehen und Gott mit uns redet? Ich denke, wir haben manchmal irgendwie verlernt, Gott zuzuhören und irgendwie trauen wir Gott manchmal gar nicht zu, dass nicht nur wir mit Gott reden wollen, sondern dass Gott auch mit uns reden möchte. Und dementsprechend soll es heute bei der Predigt darum gehen, um eine kleine Übung sozusagen, wie wir lernen können, wirklich Gottes Stimme zu hören. Und es ist diese Übung heißt Meditation. Dieses Wort muss man erstmal mit Vorsicht genießen. Das Wort ist heutzutage total in Verruf geraten, natürlich, weil wenn wir an Meditation denken, denken wir zuerst an fernöstliche Meditation. Dann denken wir zuerst daran, dass, wie es im Buddhismus ist, dass man sich selbst irgendwie entleeren soll, dass man versuchen soll, eins mit Nirvana zu werden. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Die Definition von Meditation heißt eigentlich das bewusste Steuern der Aufmerksamkeit. Das kommt aus dem lateinischen meditari, nachdenken oder nachsinnen. Und aus dem griechischen dann von medomai, sinnen oder denken. Und wir sehen in ganz vielen Bibelstellen geht es darum, dass die Menschen wirklich an Gott gedacht haben, dass sie nach ihm sinnen, dass sie nach seinem Wort sinnen. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir das für uns nicht vergessen. Ich sage ein bekanntes Zitat von Angelus Silesius, der sagt, geschäftig sein ist gut. Viel besser aber beten. Noch besser aber stumm und still vor Gott den Herrn treten. Und ich denke, das ist etwas, was wir heutzutage verlernt haben. Wir leben in einer total schnellen Welt. Und ich glaube, in einer schnellen, lauten Welt brauchen wir manchmal Momente der einsamen Ruhe. Denn heutzutage geht ja alles so super schnell. Und man kann sich gar nicht mehr Zeit nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind. Ich muss sagen, zum Glück können wir jederzeit zu Gott reden. Zum Glück können wir jederzeit einfach ein Gebet an Gott richten. Gott ist nie weiter entfernt als ein Gebet. Ich muss mich nicht erst auf den Weg nach Jerusalem machen oder um Gott dort im Tempel anzubeten, geht ja heutzutage auch gar nicht mehr. Ich muss nicht erst irgendwie Tiere opfern oder andere Reinheitsrituale durchführen, damit ich sicher sein kann, dass Gott mich anhört. Ich weiß, dass wenn ich Gott einfach nur anrufe, dann wird er mich hören. Und ich liebe es, dass ich mir sicher sein kann, dass Gott mir immer zuhört, wenn ich zu ihm rede. Ich nutze es auch im Alltag sehr gerne, dass ich Gott in Alltagssituationen einfach meine Belange erzähle, dass ich Gott einfach erzähle, wie es mir in Situationen geht, dass ich in Situationen Stoßgebete ausrufe. Und ich weiß, Gott hört mir immer zu. Aber wann höre ich Gott zu? Wann nehme ich mir wirklich Zeit, um Gott die Chance zu geben, zu mir zu reden? Und ich sag mal, das ist doch eigentlich total verrückt, dass wenn wir Gebetsgemeinschaften haben, dass wir die ganze Zeit am Reden sind und wir nicht mal Gott reden lassen. Stellt euch mal vor, ihr seid krank und dann geht ihr zu einem Arzt. Und ihr grabt dann einen Termin beim Arzt, dann geht ihr dorthin und dann erzählt ihr ihm eure gesamte Leidensgeschichte. Meinetwegen in jedem Detail, auch mit Problemen von Knie zu Zeh und Haarausfall und was weiß ich nicht alles. Und dann seid ihr endlich fertig und dann geht ihr raus. Also das wäre doch Schwachsinn. Man geht auch nicht zum Arzt, um dem Arzt seine Probleme zu erzählen und dann wieder rauszugehen. Man geht auch zum Arzt, um vom Arzt geheilt zu werden und um vom Arzt zu hören, hey Arzt, was ist deine Diagnose und wie kann ich gesund werden? Und ich denke, wir brauchen diesen Perspektivwechsel auch für uns, dass wenn wir zu Gott gehen, dass wir nicht einfach nur zu Gott hingehen, um ihm einfach mal all unseren Tratsch im Leben zu erzählen. Übrigens, ich finde es gut, wenn wir Gott alles erzählen. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir Gott auch Chance geben, zu uns zu reden. Denn was denkt ihr, ist wichtiger? Das, was ihr Gott zu sagen habt oder das, was Gott euch zu sagen hat? Nun, wie können wir das machen? Ich nehme euch mal mit ein paar Beispiele, wie Jesus das gemacht hat. Denn ich denke, wir können von Jesus wunderbar das Beten lernen oder auch das Hören lernen. Und bei Jesus finde ich es faszinierend. Jesus hatte einen Auftrag, zu den Menschen zu gehen, die Menschen zu heilen, den Menschen einfach ja den Vater zu offenbaren. Aber was macht Jesus ganz häufig? Er geht in die Einsamkeit. Jesus geht zum Beten in die Wüste. Oder nach der Speisung der 5000. Das war so, Jesus hat eine ganz große Predigt gehalten, ihm haben über 5000 Menschen zugehört. Das ging einen ganzen Tag lang, die Menschen wurden hungrig und er hat durch ein Wunder, hat er alle diese Menschen versorgt. Und dann war dieser Tag wirklich sehr anstrengend und endlich, ich sag mal, so ein bisschen vorbei. Und dann schickt Gott seine Jünger weg. Ich lese das einmal vor aus Matthäus 14, Vers 23. Das ist direkt nach der Speisung der 5000. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Ist doch interessant. Jesus sucht nicht irgendwie die Gemeinschaft seiner Jünger, um mit denen jetzt eine Gebetsgemeinschaft zu haben. Wäre er auch eigentlich total schlau gewesen, mit ins Boot einzusteigen, um schneller von den Leuten wegzukommen. Nein, er sagt, Jünger, ihr steigt jetzt erstmal ins Boot. Ich schicke die Leute nach Hause und dann möchte ich wirklich eine Zeit komplett für mich allein haben. Eine Zeit, wo ich mit dem Vater sein kann. Auch am Ende, kurz bevor er verraten wird, bevor er gekreuzigt wird, im Garten Gethsemane. Der wollte unbedingt noch beten und er wollte auch mit seinen Jüngern beten, aber dann selbst ging er noch ein Stückchen weiter. Das ist in Matthäus 26, lese ich das kurz vor. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch hier wieder, Jesus ist in einer Lage, in der er total verzweifelt ist, wo er sagt, dass diese Qualen ihn fast umbringen, wo man denkt, jetzt wäre es gerade genau die richtige Zeit, um jetzt Trost und Beistand von seinen Jüngern, von seinen besten Freunden, die ihn jahrelang begleitet haben, zu bekommen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, betet hier und wacht hier. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, um mit meinem Vater zu reden. Jesus sucht ganz bewusst die Einsamkeit mit Gott. Jesus sucht ganz bewusst Orte der Ruhe, wo er einfach ganz privat mit Gott reden kann. Ich denke, das ist auch etwas, was wir tun müssen. Ich denke nicht, dass wir denken sollten, ja, das ist nur etwas für so geistlich hohe Leiter oder sowas oder für hohe geistliche Personen, mit mir das nichts zu tun. Diese Beziehung zu Gott ist die wir nötig haben. Und Gott hat den Heiligen Geist auf jeden von uns gegeben, wenn wir gesagt haben oder wenn wir mit unserem Herzen bekennen, dass Jesus uns liebt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, dass Jesus lebt. Dann hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir in Kontakt mit Gott treten können, damit wir diese Beziehung, diese lebendige Beziehung mit dem Vater leben können. Also der Vater sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Wisst ihr, was ich auch faszinierend finde? Die Stelle, die ich gerade gelesen habe, das ist nur ein sehr kurzes Gebet, was Jesus dort betet. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist das Gebet, was er spricht. Er braucht eine Stunde, dann kommt er wieder zurück, seine Jünger schlafen. Und dann sagt er, ey, wacht auf, betet und wacht mit mir. Dann geht er nochmal, dann betet er dieselben Worte, diesen selben Satz, betet er noch einmal. Wieder eine Stunde später kommt er zurück, die Jünger schlafen schon wieder. Er lässt sie diesmal schlafen und dann betet er noch ein drittes Mal. 3 Stunden lang betet Jesus, aber wir haben nur diesen einen Vers. Und selbst wenn ich den sehr langsam vorlese, werde ich nicht eine Stunde lang brauchen, um diesen Vers jetzt zu lesen. Und gut, wir wissen nicht, wie viel Jesus sonst noch gebetet hat. Vielleicht hat er auch noch eine Viertelstunde mehr geredet. Aber ich denke, dass Jesus nicht viel gesagt hat, sondern vor allem viel zugehört hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, was ist wohl wichtiger? Das, was du Gott zu sagen hast, oder das, was Gott dir zu sagen hat? Jesus selbst sagt es in einer anderen Bibelstelle, in Matthäus 6. Dort sagt er, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und anschließend sagt Jesus dann das Vaterunser. Nun, warum sind die Gebete von Jesus oft so kurz? Also Jesus kann auch lang beten. In Johannes Verse 15 bis 17 haben wir ein ganz langes Gebet von Jesus. Aber warum betet Jesus oft so kurz? Weil Jesus die Gemeinschaft mit dem Vater sucht und weil Jesus nicht zu Gott redet, sondern Jesus redet mit Gott. Und zu einer Konversation, zu einem Dialog gehört sowohl das Reden als auch das Zuhören. Und ich denke, wir haben manchmal das Zuhören verlernt. Zu dieser Bibelstelle bei Matthäus 6 muss ich dazu sagen, eigentlich steht sie in dem Zusammenhang, dass Jesus es verurteilt, dass die Pharisäer immer draußen auf der Straße stehen und laut prahlend beten, dass sie sozusagen versuchen, Anerkennung damit zu bekommen. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht versuchen, da Anerkennung zu bekommen und viele Worte zu verwenden, sondern geht in euer Kämmerlein oder geht in ein Zimmer und betet dort mit wenigen Worten. Aber ich denke, dass es nicht die einzige Weisheit ist, die Jesus dort mitgeben möchte, dass wir nicht einfach nur eine Show machen sollen, sondern dass wir wirklich einen Ort der Stille aufsuchen sollen, einen Ort der Stille für uns. Dass es wirklich Gebet heißt, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Und das Gebet nicht nur heißt, ich rede die ganze Zeit zu Gott, sondern Gott darf auch zu mir reden. Bevor wir zum praktischen Teil kommen, möchte ich euch einen Psalm vorlesen oder einen Teil von einem Psalm. Und diesen Psalm macht der Psalmist oder Asaf macht genau das. Asaf ist in einer Situation, oder kurz um zu Asaf was zu sagen, Asaf lebt zur Zeit von David und von Salomo, der ist einer der Chorleiter und ist im Prinzip jemand, der eigentlich eine ganz hohe geistliche Position hat und von dem man erwarten würde, dass es ihm eigentlich immer ganz gut gehen müsste. Und nun lese ich mal Psalm 77. Dem Chorleiter nach der Weise Jedutuns ein Psalmlied von Asaf. Ich schreie zu Gott, so laut ich kann. Ich schreie zu Gott, dass er mich hört. In meiner Not suche ich den Herrn. Die ganze Nacht strecke ich die Hand nach ihm aus. ich finde einfach keinen Trost. Denke ich an Gott, dann stöhne ich nur. Sinne ich nach, verliere ich den Mut. Ich lese erstmal nur bis hierhin. Ich finde es spannend, Asaf nimmt uns hier genau mit rein in seine Persönlichkeit, wo er sagt, er schreit zu Gott, er ruft zu Gott und er hat eine große Not, er hat große Probleme, große Sorgen, vielleicht hat er auch eine schwere Depression, aber er findet keinen Trost bei Gott. Er kann Gottes Stimme nicht hören. Egal wie sehr er auch zu Gott betet, egal wie sehr er zu Gott ruft, er verzweifelt. Seine Probleme werden nicht gelöst oder er hört nicht irgendwie eine Zuwendung von Gott. Und so kann es uns im Gebet auch gehen, wenn wir manchmal fragen, Gott, wo bist du? Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott jederzeit einfach direkt zu uns antwortet. Asaf macht es doch eigentlich genau richtig. Er wendet sich mit seinem Problem an Gott. Er schreit zu Gott, so laut er kann. Die ganze Nacht streckt er seine Hand nach ihm aus. Aber er findet keinen Trost. Denke ich an Gott, dann stöhne ich nur. Sinne ich nach, verliere ich den Mut. Dann weiter. Meine Augenlider hältst du mir offen. Ich bin so verstört, dass ich nicht reden kann. Asaf ist in einer schweren Depression, hat schwere Probleme, dass er nicht mal mehr Worte dafür findet. Dass er nicht mal mehr Worte dafür findet, um einfach sein Leid Gott gegenüber zu klagen. Und das ist ein Moment, wo er auch still wird vor Gott. Ein Moment, wo wir jetzt eigentlich sagen würden, ja, jetzt macht er es doch genau richtig. Jetzt versucht er, Gottes Stimme zu hören. Und dann geht es weiter. Ich denke über früher nach, die längst vergangenen Jahre, an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich erwäge es im Herzen, durchforsche es mit meinem Geist. Wird der Herr denn für immer verwerfen? Wird er nicht wieder gnädig sein? Ist seine Güte für immer vorbei? Gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn sein Erbarmen versperrt? Da sagte ich, das ist mein Schmerz, dass der Höchste sich jetzt anders verhält. Gerade eben haben wir noch gehört, dass Gott anscheinend Deutschland verlässt. Ich sage nur anscheinend, denn ich denke, das Zitat war sehr gut, wo du gesagt hast, dass Gott mit Minderheiten arbeitet. Aber es ist auch so, dass wir manchmal denken, wir lesen immer von so großen Taten oder hören von großen Taten, aber dann erleben wir sie selbst nicht. Ist Gott denn jetzt anders als früher? Hat Gott sich jetzt verändert? Liebt Gott mich wirklich noch? Ich finde das eine ganz spannende Frage, dass wir uns manchmal diese Fragen stellen. Dass wir irgendwie denken könnten, wir könnten die Zuwendung oder die Liebe Gottes uns verspielen. Dass wir denken, jetzt haben wir irgendwie ein Maß erreicht, wo Gott nichts mehr mit uns anfangen kann. Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat uns geliebt und hat uns gerettet, als wir überhaupt nichts von ihm wissen wollten. Gott wird uns nicht verstoßen, nur weil wir manchmal nicht irgendwie perfekt sein können oder weil wir Fehler machen. Aber ich denke, genau diese Frage steckt da manchmal dahinter. Wenn wir fragen, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Liebt Gott uns nicht mehr? Der Psalmist versucht ja an das anzuknüpfen, was früher in seinem Leben mal gut war, wo Gott früher in seinem Leben gewirkt hat. Und ich denke eigentlich, dass das recht positiv sein kann, dass man wirklich sagt, hey, denk doch mal daran, was Gott alles schon Positives in deinem Leben getan hat. Aber in seiner schweren Depression kommt er dann nur zu dem Schluss, ja, früher war Gott mir gnädig, jetzt ist er das aber nicht mehr. Aber dort hört es ja nicht auf. Denn dann geht's weiter. Ich will mich erinnern an die Taten Jahwes, an dein wunderbares Wirken von einst. Ich will dein Handeln bedenken, verstehen, was du bewirkst. Alles, was du tust, ist heilig, Gott. Wer ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand befreit, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wassermassen sahen dich, Gott, das Meer sah dich und erbebte. Auch in seinen Tiefen tobte es. Die Wolken gossen Regenfluten aus und ließen den Donner erdröhnen. Und deine Pfeile fuhren hin und her. Dein Donner rollte im Wirbelsturm. Blitze erhellten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Dein Weg führte durchs Meer, dein Pfad durch mächtige Wasser. Doch deine Spuren konnte niemand sehen. Wie eine Herde hast du dein Volk geführt, es getan durch Mose und Aaron. Asaf führt einen Blickwechsel durch, dass er nicht mehr auf sein Leben schaut, dass er nicht mehr darauf schaut, ob Gott gerade bei ihm wirkt, sondern er schaut einfach mal auf Gott. Was Gott generell alles getan hat. Die Wahrheiten, die er über Gott weiß. Und er weiß, dass Gott gütig ist. Er weiß, dass Gott gnädig ist. Er weiß, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und was hier passiert, ist, dass er jetzt plötzlich seine Konzentration endlich mal auf Gott legt. Vorher hat er das scheinbar doch auch die ganze Zeit getan, wo er seine Probleme Gott angeklagt hat. Aber er hat seine Probleme Gott angeklagt. Das heißt, er hat nicht wirklich auf Gott geschaut, sondern er hat auf sich geschaut. Und ich denke, das ist das, was ihn so runtergemacht hat und wo wir auch manchmal den Unterschied sehen oder den Unterschied sehen müssen, wenn wir mit Gott reden wollen, wenn wir wollen, dass Gott zu uns redet, dann müssen wir auf Gott schauen und nicht auf uns. Das ist wie, um nochmal diesen Arztvergleich zu bringen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel eine Zecke hat und dann sagt es, oh, guck mal, diese Zecke, die ist ganz schlimm und die wächst immer mehr. Und dann will man dem Kind helfen, die Zecke zu entfernen, aber das Kind guckt nur die ganze Zeit auf die Zecke drauf und du kommst gar nicht hin. Und du musst dem Kind eigentlich nur sagen, geh mal mit deinem Kopf ein Stück zurück, reich mir deine Hand und ich entferne die Zecke. Aber diese kleine Zecke ist plötzlich dieses riesige Problem, weil wir die ganze Zeit nur darauf schauen. Und dann können wir die ganze Zeit noch sagen, guck mal, diese große Zecke, oh, ist die schlimm. Dabei ist es doch leicht, diese Zecke zu entfernen. Also für uns als Eltern und wie viel mehr noch für Gott. Aber ganz oft ist es in unserem Gebetsleben so, dass wir ein Problem haben und dass wir uns die ganze Zeit nur um dieses Problem kreisen. Dass wir, ich sag mal, dieser Tisch ist jetzt mein Problem. Und dann sage ich, oh Gott, dieses Problem hier, ich befehle dir dieses Problem an und nimm du dieses Problem, bitte rede jetzt zu mir, dass du dieses Problem wegnimmst und das ist ein ganz schlimmes Problem, was ich habe. Und ihr merkt, irgendwie komme ich gar nicht dazu, in Ruhe zu Gott zu kommen, sondern ich drehe mich nur um das Problem. Jetzt kann ich auch sagen, okay, ich drehe mich nicht das Problem, sondern ich möchte wirklich das Problem Gott anbefehlen. Ich sage, Gott, du siehst diesen Tisch, dieser Tisch ist ein Problem für mich und ich befehle diesen Tisch an und jetzt drehe ich mich nicht mehr drum, aber eigentlich mache ich noch genau das Gleiche. Wie soll ich also dieses Problem wirklich am besten Gott abgeben? Indem ich es einfach loslasse. Indem ich Gott einfach bitte und sage, Gott, ich befehle den Tisch an, ich lasse ihn los. Ich möchte jetzt nämlich auf dich schauen. Ich möchte nicht, dass meine Probleme, dass dieser Tisch oder was auch immer im Weg zwischen unserer Beziehung steht. Ich möchte einfach nur jetzt Zeit mit dir haben und auf dich schauen. Und dann ist der Tisch nicht mehr im Weg. Ich sage nicht, dass das Problem direkt gelöst ist, dass die Krankheit sofort geheilt ist, dass das, was im Leben steht, einfach sofort weg ist. Aber wir konzentrieren uns mal nicht auf den Tisch oder nicht auf das Problem, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist, unsere Beziehung zum Vater. Ich habe anfangs gesagt, Gottes Stimme hören durch Meditation. Wie geht das praktisch? Ich möchte dazu sagen, einmal als Vorwort sozusagen zu Meditationstechniken. Bei jeder Technik, es geht nicht darum, dass man eine Technik perfekt durchführt oder irgendetwas, sondern das Wichtigste ist deine Herzenshaltung, dass du wirklich die Leidenschaft hast, dass du zu Gott kommen möchtest. Diese Techniken sind lediglich dazu da, um uns zu helfen. Es gibt Techniken, die kennt ihr vielleicht, die hinterfragt man auch gar nicht. Zum Beispiel, dass man beim Beten die Augen schließt und die Hände faltet. Das steht nirgendwo in der Bibel. Warum machen wir das? Nun, es gibt eine ganz interessante Geschichte dazu, die will ich jetzt nicht ausführen, aber es hilft uns einfach, zu konzentrieren. Wenn wir die Augen schließen, dass wir nicht einfach alle möglichen anderen Gedanken haben von Sachen, die um uns rum sind. Dass wir die Hände schließen, dass wir nicht damit noch irgendwas anderes anschauen, sondern dass wir einfach einen Moment haben, wo wir uns konzentrieren können. Ich finde es total schön, eigentlich die amerikanische Tradition, vielleicht habt ihr es in Filmen schon mal gesehen, dass die es wirklich machen, dass die an ihrem Bett knien, wenn sie beten. Und die haben wirklich die Tradition, dass die ihre Hausschuhe abends beim Schlafengehen unter das Bett schieben, dann knien sie schon beim Bett, dann können sie ein Gebet sprechen. Und wenn sie morgens wieder aufstehen, dann müssen sie wieder unters Bett greifen, um die Hausschuhe wieder hervorzuholen. Also knien sie wieder am Bett und können dort wieder beten. Ich finde, dass es eine total schöne Technik ist. Ich selbst mache es tatsächlich nicht so, muss ich zugeben. Und niemand wird jetzt sagen, boah, das ist eine heilige Technik. Wenn du diese Technik machst, dann wird Gott dein Leben verändern. Die Technik erlaubt es dir nicht, dass Gott dich irgendwie jetzt mehr liebt oder dass Gott jetzt irgendwie stärker mit dir in Kontakt ist. Das, was diese Technik macht, ist, dass sie dir hilft, dich auf Gott zu konzentrieren, dass sie dir hilft, dich auf Gott auszurichten. Die wichtigste Voraussetzung ist die Sehnsucht nach Gott. Und wenn wir jetzt meditieren wollen oder wenn wir uns wirklich hingeben wollen, also meditieren ist ja dieses Wort, wo es eigentlich heißt, dass wir bewusst unsere Aufmerksamkeit auf Gott steuern wollen, dass wir bewusst über Gott nachsinnen wollen, dann sollten wir uns zuerst einen Ort der Einsamkeit suchen, einen Ort der Stille. Und mit einem Ort der Stille meine ich nicht, dass man einfach nicht mehr redet, sondern dass man innerlich zur Ruhe kommen kann. Am besten ist es, wenn du einen speziellen Ort hast, dass du einen Raum in deinem Haus hast, wo du weißt, hier werde ich nicht gestört. Manche haben vielleicht auch nicht so große Häuser oder Wohnungen, dass sie mehrere Räume haben, wo sie nicht gestört werden können. Ich habe von einer Familie gehört, die haben einen speziellen Sessel. Wenn man auf dem Sessel sitzt, dann heißt es, auf diesem Sessel möchte ich nicht gestört. Ich möchte gerade nicht gestört werden. Man sollte natürlich alle Medien ausschalten und weit von sich entfernen. Also jetzt nicht, dass man dann auf dem Sessel mit dem Handy sitzt, dann hat das Ganze gar keinen Zweck. Das Einzige, was maximal erlaubt sei, wäre vielleicht ein Zettel und ein Stift, dass du dir aufschreiben kannst, wenn Gott dir Eindrücke schenkt. Oder auch, das fand ich einen ganz wertvollen Tipp, hat ein anderer Prediger mal erzählt, manchmal hat er auch einfach jetzt keinen Eindruck von Gott, sondern einfach irgendeinen Gedanken, gerade irgendwas anderes. Und dann schreibt er den einfach kurz auf, damit er ihn gespeichert hat und weglegen kann und dass er den so loslassen kann. Weil ansonsten ärgert er sich später, dass er jetzt nicht mehr weiß, was er gedacht hat oder die gesamte Zeit denkt er darüber nach. Ein guter Freund von mir, der hat nicht einen Ort bei sich im Zimmer oder bei sich in der Wohnung, sondern er hat ein Stückchen Wald, er wohnt am Ortsrand und dann kann er einfach abends in diesen Wald reingehen. Gut, nachts im Wald, das hört sich irgendwie gefährlich und dunkel an. Deutsche Wälder sind ja nicht wirklich gefährlich. Und für ihn ist es einfach ein Ort, wo er ruhig sein kann, wo er in den Sternenhimmel schauen kann und wo er einfach nur von Natur umgeben ist und wo er dort einfach einen Ort der Stille hat, wo er sich auf Gott besinnen kann. Was könnte dein Ort der Stille sein? Dann als nächstes, dass wir uns wirklich auf Gott ausrichten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, beim Beten reden wir eigentlich manchmal zu viel. Und vielleicht ist es hilfreich, dass wir wirklich mal ein Gebet haben, wo wir eigentlich nicht reden. Wo wir zu Beginn einfach still werden. Wo wir nicht Gott einfach unsere Probleme und alles Mögliche sagen, sondern einfach erst einmal still werden. Dann als nächstes lassen wir die Dinge los, die uns beschäftigen. Und wie gesagt, wir sprechen nicht ein starkes, lautes Gebet darüber, wie groß unser Problem ist und dass wir dieses Problem jetzt Gott anbefehlen wollen. Denn es soll in dieser Zeit gar nicht darum gehen, dass wir Gott all unsere Probleme verkünden. Sondern in dieser Zeit soll es einfach darum gehen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können, dass wir Gott näher kommen. Das heißt, ich lasse einfach los, ich sage, Gott, ich weiß, ich habe gerade irgendwie Streit in meiner Ehe, ich lege dir das hin, ich lasse das los. Gott, ich weiß, ich muss noch irgendwelche Abrechnungen machen und auf der Arbeit, da habe ich Stress mit meinem Chef, ich lasse das einfach los. Gott, ich habe dieses Problem und ich lasse es einfach los. Denn ich möchte nicht, dass in der Zeit, die ich jetzt mit dir habe, dass diese Sachen bei uns im Weg sind. Wenn du diese Sachen losgelassen hast, dann richte dich ganz aus auf Gott. Gerne komplett wortlos. Das mag anfangs vielleicht auch ein bisschen komisch wirken. Ich weiß noch, als ich mal mich mit jemandem getroffen habe, den ich noch nicht gut kannte, das war eher ein stiller Zeitgenosse. Und manchmal ist es ja so, wenn man sich mit Leuten trifft, die irgendwie still sind oder die man noch nicht gut kennt, dann kann man Minuten der Stille nicht so gut ertragen. Ihr kennt das vielleicht andersrum, dass wenn ihr einen Ehepartner habt oder so, dass man mit dem auch ganz gut mal auch eine halbe Stunde still sein kann, man genießt das. Aber mit Leuten, die man nicht kennt, ist das irgendwie nicht so. Und so war es auch bei mir. Ich habe mich mit dieser Person getroffen und wie gesagt, er war nicht immer so der jetzt die Gespräche angefangen hat. Also habe ich einen zweistündigen Monolog gehalten. Und dann war das Treffen vorbei. Und ich habe mir am Ende gedacht, was für ein schreckliches Treffen war das. Einfach, weil ich es nicht aushalten konnte, dass wenn ich mal nichts gesagt habe, dass er halt auch dann 20, 30 Sekunden lang nichts gesagt hat. Lass uns wirklich die Stille mit Gott aushalten. Richten wir uns aus auf Gott. Lass uns das gerne komplett wortlos tun. Wenn du Worte brauchst, dann stell Gott einfach nur eine einfache Frage. Dann sag, Gott, was hast du im Sinn für mich? Oder du kannst auch sagen, Heiliger Geist, fülle mich. Aber mehr nicht. Vielleicht wirst du Eindrücke haben, vielleicht wirst du auch keine Eindrücke haben. Es ist beides total in Ordnung. Dann am Ende, danke Gott. Danke Gott einfach für alles, was dir in den Sinn kommt. Das können Sachen sein, die dich gerade persönlich betreffen. Es kann auch einfach Sachen sein, die du über Gott einfach erfahren hast. Einfach die Sachen, die Gott dir gezeigt hat oder die Sachen, die dich jetzt aufgrund dieser Meditation bewegen. Ich fasse nochmal zusammen. Ganz oft höre ich, dass Gebet irgendwie eine Einbahnstraße zu Gott ist und dass Gott nicht mehr mit uns redet. Und ich denke, unser Problem ist, wir hören Gott in unserer schnellen Welt nicht mehr, weil wir uns keine Zeit für Gott nehmen. Es ist schön und es ist wertvoll, dass wir jederzeit ein Gebet zu Gott sprechen können. Aber ich denke, wenn wir Gott hören wollen, dann müssen wir uns Zeit für ihn nehmen. Jesus hat sich bewusst zurückgezogen, Momente mit seinem Vater zu haben. Asaf in dem Psalm 77 hat durch seine Meditation Gottes Antwort und Frieden in seinem Herzen gefunden. Konzentrieren wir uns auf unsere Probleme, dann reden wir unablässig über unsere Probleme und über unsere Sorgen und dann lassen wir Gott nicht zu Wort kommen. Oder konzentrieren wir uns auf Gott. Dann genießen wir es einfach, in seiner Gegenwart zu sein, in seine Gegenwart zu kommen und still vor ihm zu werden. Und dann werden wir vor ihm voller Dankbarkeit. Ich möchte jetzt zum Ende einmal, dass wir diese praktische Übung einmal jetzt hier für uns im Gottesdienst durchführen. Ich werde jetzt Zeit geben für 3 Minuten, einfach nur eine Zeit der Stille. Ich ermutige euch auch, dass ihr versucht, das zu Hause anzuwenden. Dass ihr euch, 5 bis 20 Minuten nimmt, gerne täglich, wo ihr einfach sagt, Gott, jetzt darfst du reden. Und wie gesagt, ich habe diese 4 Punkte, ich weiß nicht, ob sie schon an der Wand weggeworfen sind, gleich kommen sie. Dass man nach diesen 4 Punkten, also es soll nur eine Hilfe sein, eine technische Hilfe, ihr könnt es gerne auch ganz anders machen, aber einfach, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren. Seid bereit, dass Gott mit euch redet. Seid bereit für Eindrücke. Wenn jetzt gleich auch jemand einen Eindruck hat, nach diesen 3 Minuten wird das Lobpreisteam wieder ein Lied spielen, dann könnt ihr auf mich zukommen, ich werde hinten stehen, dann werden wir gemeinsam schauen, ob das ein Eindruck ist, der für heute für die Gemeinde ist oder ob das vielleicht ein Eindruck ist, der für jemanden persönlich ist. Lassen Sie es also gemeinsam still werden, dass wir einfach selbst zur Ruhe kommen, dass wir dann die Sachen loslassen, die uns beschäftigen und wo wir uns sonst immer drum kreisen, dass wir wirklich sagen, zwischen Gott und mir steht jetzt nichts anderes. Dann richte dich aus auf Gott. Und am Ende danke Gott für alles, was dir in den Sinn kommt.